Ja, mein Name ist Christine Heiden und ich darf Sie heute durch diesen Kepler-Salon begleiten. Und neben mir ist unser Gast, angereist aus Bern mit dem Zug, ohne Schnee.
Mit Schnee.
Mit Schnee.
Oh ja.
Schnee in Bern oder Schnee beim Zugfahren?
Beides. Also Schnee in Bern, wir haben den Rekord des 20. Jahrhunderts egalisiert, das war 1963, was die Schneedauer betrifft, das Dauer der Schneebedeckung, aber nicht Kälte, ist nicht zu verwechseln. Aber also Schnee hatten wir jede Menge, zu viel.
Zu viel?
Ja.
Okay, aber Sie haben den Weg geschafft. Genau. Dr. Christian Pfister, er ist Historiker an der Uni Bern und er hat ein ganz spezielles Forschungsgebiet in der Geschichte. Dieses Forschungsgebiet ist Klimageschichte. Sie haben Geografie und Geschichte studiert und haben sich dann im Laufe der Zeit auf dieses Fachgebiet spezialisiert. Und die Klimaforschung bei Ihnen, die umfasst ja nicht nur sozusagen die Frage, wie war das Wetter, sondern auch die Frage, wie hat sich denn das Wetter ausgewirkt auf die Gesellschaft oder umgekehrt. Warum gab es bestimmte Auswirkungen in der Gesellschaft? Hatte das möglicherweise auch etwas mit dem Wetter zu tun, wenn ich das sehr vereinfacht jetzt einmal sagen soll? Der historische Klimaforscher, der sucht in den Archiven der Menschen sozusagen nach der Frage, wie war das Wetter und wie wird's? Während der Paläoklimatologe, das habe ich schon ein bisschen herausgefunden, das ist sozusagen der große Konkurrent des historischen Klimaforschers, eher in der Struktur der Erde dem nachgeht, wie denn das Wetter war und wie es werden könnte. Uns alle beschäftigt natürlich das Wetter sehr. Der heurige Winter hat uns ja eigentlich wieder Anlass zu Hoffnung gegeben, denn der war mit viel Schnee, auch kalt, ganz unüblich zu dem, was man die letzten Jahre schon gefürchtet hat. Also können wir aufatmen oder nicht? Sie werden uns vielleicht aufgrund der Forschungsergebnisse, die Sie haben, auch da ein paar Hinweise geben können. Sie schauen schon skeptisch.
Es ist schwierig, aufgrund einer einzigen Jahreszeit irgendeinen Trend herauszufinden. Erst wenn ein bestimmter Trend da ist, kann man vielleicht etwas dazu sagen. Einzelne Extremereignisse können nicht gedeutet werden. Außerdem ist das ganze System sehr stark aus dem Lot, sodass wir eigentlich schwer sagen können, welches denn die Ursache eines solchen einzelnen Ereignisses ist. Das ist schwer für uns, ohnehin unmöglich. Vielleicht wird es mal eine Erklärung dafür geben. Im Moment muss man sagen, wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht.
Ja, genau.
Aber Sie behaupten trotzdem, dass der Schnee von gestern uns etwas über das Klima von morgen sagen kann.
Ja gut, das muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es gibt, wenn es die Möglichkeit gibt, das Klima der Vergangenheit genauer zu rekonstruieren, genauer heißt eben, dass wir die Bandbreite der Unsicherheiten eingrenzen. Wenn wir etwas sagen können über die Jahreszeiten und nicht nur irgendeine Jahreskurve, dann besteht die Möglichkeit, dass die Klimamodelle, die uns ja die Zukunft, mögliche Zukunften projizieren, dass die Unsicherheit dieser Klimamodelle etwas eingegrenzt werden kann. Heute ist es ja so, dass wir Zahlen haben für 2100, die reichen von 2 Grad bis zu 5,4 Grad. 2 Grad, auch das ist schwer sich vorzustellen. 5,4 muss ich einfach sagen, da können Sie Ihre Fantasie freispielen lassen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was es bedeutet. Aber es sind die Größenordnungen. Und die Auswirkungen auf menschliche Gesellschaften sind natürlich um ein Vielfaches größer, wenn wir 5,4 haben, als wenn wir bloß 2 haben. Auch 2 ist sehr viel. Also es geht darum, wenn wir genauere Rekonstruktionen haben der Vergangenheit, dass wir diese Unsicherheit, diese große Unsicherheit etwas eingrenzen können, dass man die Modelle etwas besser trimmen kann. Das in dem Sinn kann man sagen, dass der Schnee von gestern vielleicht dazu beitragen kann, dass die Modelle etwas weniger streuen. Das ist das Einzige.
Gut, wir schauen uns jetzt einmal an, was Sie uns mitgebracht haben an Daten und Forschungsergebnissen. Sie arbeiten ja auch europäisch an einem Forschungsprojekt, das versucht, die Klimageschichte zu rekonstruieren, zumindest für Europa.
Das sind die letzten 1000 Jahre, das ist das Projekt Millennium. Ich war die ganze letzte Woche bei diesem Abschlussevent. Und wir haben eigentlich lange gearbeitet und haben am letzten Donnerstagnachmittag zum ersten Mal das Ganze gesehen. Und das ist so ein Sprung zur Mustererkennung. Das war einigermaßen eindrücklich. Ich habe einige wenige Resultate mitgebracht. Das ist alles noch nicht publiziert, aber es gibt nun etwas mehr Präzision.
Also wir erfahren echte News heute.
Also, ich möchte etwas sagen über die naturgeschichtliche Langfristperspektive, dann etwas über die humangeschichtliche Kurzfristperspektive, dann etwas zu Deutungsmustern und Positionen, das steht ja auch drin. Und die vierte Frage ist, der Punkt ist, warum wir heute handeln müssen. Und zwar habe ich mir die These von Herrn Patzelt mal vorgenommen, der, glaube ich, nächsten Mittwoch vortragen wird, und der gesagt hat, anhand der Gletscher- und Vegetationsentwicklung in Gebirge lässt sich verdeutlichen, dass die gegenwärtige Klimaentwicklung nicht außergewöhnlich ist. Ohne menschlichen Einfluss waren 65% der letzten 10.000 Jahre wärmer als heute. Ich möchte damit einsteigen. Das ist der Temperaturverlauf von der letzten Eiszeit bis heute. Wir sehen, die letzte Eiszeit ist mehr als 4 Grad unter dem heutigen Klima. Das ist dieser horizontale Strich. Also da hier ist es kälter als heute. Wenn es über dem Strich ist, ist es wärmer als heute. Wir haben die jüngere Trias. Das ist dieser Klimasturz, der aus dem Film The Day After Tomorrow bekannt geworden ist, dass wir also eine Veränderung der Meeresströmungen haben im Nordatlantik, etwas vereinfacht gesagt, dass der Golfstrom abgewürgt wird, und das führt zu einem gewaltigen Klimasturz, wie er hier mit dem Begriff jüngere Trias charakterisiert wird. Dann haben wir das klimatische Optimum, das Herr Patzelt anspricht. Es war 0,8 Grad wärmer als heute. Und wenn Sie diese Kurve anschauen und den Strich, werden Sie feststellen, dass diese 65% in etwa stimmen. Ich möchte noch ansprechen, diesen kleinen Wiggle, diese kleine Kaltphase, das ist die sogenannte kleine Eiszeit, auf die werde ich näher eingehen. Wir haben Warm- und Kühlphasen im Alpenraum in den vergangenen 5000 Jahren. Das ist eine Rekonstruktion meines Kollegen Heinz Wanner, und ich möchte auf einige Dinge eingehen. Oben haben Sie die Warm- und Kaltphasen mit Rot und Blau charakterisiert. Wir haben nicht die Zeit, im Detail darauf einzugehen. Sehr wichtig ist diese... Haben Sie einen Pointer?
Haben wir das?
Ich gehe einfach da hinten und zeige das da hier. Sehr wichtig ist dieser Faktor hier, die Sonneneinstrahlung auf der Nordhemisphäre ist nicht konstant. Die verändert sich langfristig. Vor etwa 3000 Jahren hat die Sonneneinstrahlung begonnen abzunehmen. Langfristig, von daher gesehen, war es hier und hier wesentlich wärmer als heute. Und dieser Trend, der setzt sich fort. Dann haben wir, das ist also die Frage, wie viel Energie kommt auf der Nordhemisphäre an. Hier sehen wir, wie viel Energie von der Sonne ausgestrahlt wird. Die Sonne ist ein variabler Stern. Wir haben hier Veränderungen. Wir haben Phasen mit einer schwachen Leuchtstärke der Sonne. Im Prinzip größere Teile der letzten 1000 Jahre. Dann haben wir, was für menschliche Gesellschaften äußerst wirksam ist, das sind große Vulkanausbrüche in den Tropen. Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Geschichte der Hungersnöte in diesem Raum und diesen großen Vulkaneruptionen. Die haben sich sehr stark gehäuft in den letzten 1000 Jahren. Von daher gesehen war das Klima nicht besonders günstig. Dann ganz am Schluss, so in der Schlussphase, dieses Rot, das ist der von Menschen gemachte Treibhauseffekt. Und das Klima, das wir heute haben, ist quasi die Summe dieser Dinge, die Sie hier sehen auf dieser Grafik. Und es ist sehr wichtig, das im Auge zu behalten. Was Herr Patzelt anspricht, das sind also diese langfristige Veränderung. Nun, Sie sind auch ein Gletscherland. Wir haben diese mittelalterliche Warmzeit mit relativ weiter zurückgeschmolzenen Gletschern. Die bewegt sich etwa zwischen 900 und 1300. 1300 ist eine ziemlich scharfe Barriere. Und dann haben wir diese kleine Eiszeit, die sich auszeichnet durch drei weitreichende Gletschervorstöße. Einer in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, einer im 17. Jahrhundert, vorwiegend erste Hälfte, und der letzte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auch sehr, sehr schön dokumentiert im Ötztal. Dann Temperaturverlauf 1100 bis 1900. Hoch- und Spätmittelalter 0,5 Grad. Ich werde darauf zurückkommen, was nirgends gesagt wird, auch im IPCC 2007 Bericht nicht, dass es sich hier nur um Temperaturen im Sommerhalbjahr handelt. Das sind, sind nur Baumringe. Es gibt dann eben noch 60% der Jahresschwankung, die wird durch das Winterhalbjahr bestimmt. Und Winter und Sommer, die gehen nicht zusammen. Das sind wie zwei verschiedene Pianisten, zwei Pianisten auf zwei Klavieren unterschiedliche Melodien spielen. Die haben nichts miteinander zu tun. Die Winter sehen etwas anders aus. Deshalb mein Fragezeichen. Das ist eines der Ergebnisse dieses Millennium-Projekts. Ich habe auf diese großen Vulkaneruptionen in den Tropen hingewiesen. Wir haben hier eine besondere Häufung von großen, schweren Vulkaneruptionen in den Tropen, alle paar Jahre mal. Und das hat zu einem sehr rasanten Gletscherwachstum geführt. Wir haben die erste bildliche Darstellung, farbige bildliche Darstellung eines Gletschers. Das stammt aus dem Tirol. Ich könnte die Rahmenbedingungen sagen, aber nicht die Zeit dazu. 1601, dieser Gletscher, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der von den Rofenhöfen runterkommt, der hat hier verbarrikadiert und diesen See aufgestaut.
Können Sie kurz für so technische Laien wie mich erklären, warum ein Vulkanausbruch die Ausbildung von Gletscher zur Folge hat?
Da werden diese Vulkanausbrüche in den Tropen, die spucken sehr viel SO2, das ist Schwefeldioxid, in die Stratosphäre hinauf, was also nicht mehr so rasch nach unten kommt. Das wird dann durch die Starkwindbänder verteilt und diese kleinen Kristalle absorbieren einen Teil der einfallenden Sonnenenergie und das führt dann zu Verzerrungen der Hoch- und Tiefdruckgebiete und letztlich zu einer Abkühlung. Und häufig ist es so, dass wir über Europa eben im Sommer dann eine große Kaltluftzunge haben, die kann bis in den Mittelmeerraum hinunterreichen und die bleibt dann stabil. Und das führt dazu, dass wir Jahre haben ohne Sommer, wo es einfach, ich würde sagen, in jedem Monat bis auf 800 Meter runterschneit, wo es oberhalb von 1800 Meter Nordexposition und etwa 2300 Meter Südexposition nicht ausatmet. Keine Bealpung und katastrophale Ernteverhältnisse. Das sind die Hungersnöte. Das haben die Leute eigentlich sehr schön aufgezeichnet. Wir haben das zurück bis 1029, ist das erste solche Ereignis, das wir haben. Und was es dazu gibt, diese Vulkanausbrüche sind dokumentiert durch Schwankungen der Säure in den Eisbergkernen. Und es gibt eine sehr schöne Zuordnung, nicht vollständig, dieser Säureanomalien und der großen kalten Sommer. Das ist also ziemlich konsistent. Die Menschen haben das sehr gut aufgezeichnet, weil es sie unmittelbar betraf, natürlich diese Hungersnöte. Da haben wir gute Aufzeichnungen. Noch etwas weitergehen. In die Schweiz ist der untere Grindelwaldgletscher. Links das erste Foto von 1858. Das ist nahe beim Hochstand. So haben wir uns den Hochstand vorzustellen. Rechts davon das, was von diesem Gletscher heute übrig geblieben ist. Etwas zur Geschwindigkeit dieser Gletscherveränderungen in den Alpen 1850, 1970 und 2000. Flächenverlust 2,9%. zwischen 1850 und 1970 und dann geht es 2,9 mal schneller in den letzten 30 Jahren. Das geht also relativ rasch. Das ist etwas, was wir wissen. Jetzt etwas zur humangeschichtlichen Kurzfristperspektive. Das, was Gesellschaften bewegt, das sind nicht diese Langfristeffekte, die jetzt gezeigt werden, sondern das sind die Kurzfristeffekte. Sommer 2003, ich weiß, der war bei uns etwas heißer als bei Ihnen. Also da sind Flüsse vertrocknet, Fische starben, und zwar einfach deshalb, weil die Temperatur zum Beispiel am Hochrhein hat Schwellenwerte überstiegen für die Fische, und die haben dann Bauch oben gedreht und die konnten so gefangen werden. Und wir haben, das ist am Rhein, der Rhein ist dann Rinnsal zusammengeschmolzen. Die Gletscher haben ebenfalls sehr viel mitgekriegt, das wäre der Rhone-Gletscher, aber das Bild ist natürlich viel zu jung. Viel zu alt, heute sieht man diesen Rhone-Gletscher praktisch nicht mehr, der ist weg. Wie verschieben sich die Extreme bei einer Erwärmung? Wir sprechen ja immer von durchschnittlichen Erwärmungen, das ist etwas, das wir nicht wahrnehmen. Was wir hingegen wahrnehmen, ist, wenn es mehr extrem warmes Wetter gibt, wenn hier etwas geschieht, dann kommen die Gesellschaften in Bewegung, weil sie darauf nicht vorbereitet sind. Das sind Schwellenwerte, auf die die Gesellschaft noch nicht eingependelt ist. Die stiften durch ihren Überraschungseffekt einen sehr großen Schaden. Also die gesellschaftliche Wahrnehmung, wenn ich an den Sommer 2003 denke oder an den Juli 2006, der hier auch sehr warm war. Wir waren damals im Ötztal, haben das sehr genossen, wie gesagt, aber von den Auswirkungen her ist nicht unbedingt angenehm. Nun, das haben wir am Daten. Ich kann nur ganz knapp darauf eingehen. Wir haben vom frühen 16. Jahrhundert an haben wir tägliche Aufzeichnungen der Witterung. Nicht immer am gleichen Ort natürlich, sondern je nach Beobachter. Manchmal hier, manchmal dort. Das sind die Aufzeichnungen von Zürich von 1545 bis 1576. Wolfgang Haller, der war, war ein Wirtschafter, der war verantwortlich quasi dann für die Versorgungslage. Und er hat ein Tagebuch geführt, 1573, das war der kälteste Winter der letzten 500 Jahre, und er schreibt dann auf, am 3. Januar 1573, grimmkalt mit Nebelmorgens, danach Sonnenschein. Also so ein tieffliegender Nebel, extrem tiefe Temperaturen, ganz klar, wir haben ein Kältehoch, sibirische Kaltluft. Ich möchte Ihnen ein solches Beispiel zeigen, jetzt gleich anschließend. Das ist der kälteste Winter der letzten 500 Jahre. Der feiert in diesem Jahr seinen 300. Geburtstag. Das ist der Winter 1709. Sie werden vielleicht in der Presse darüber gelesen haben. Wir in Bern haben die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Zeitreihen für jede Saison, für jede Jahreszeit zurück bis 1500 die Temperaturverteilung in Europa zu zeigen. Das sind 5000 Gitternetzpunkte. Auch die Niederschläge und die Luftdruckverteilung, das machen meine Kollegen von der Geografie. Und bis 1659 zurück gibt es das für jeden Monat. Wir wissen also für jeden Monat über die letzten mehr als 300 Jahre zurück, wo die Hochdruckgebiete lagen, wo die Tiefdruckgebiete lagen. Wir sehen hier die Abweichungen vom Mittel des 20. Jahrhunderts, also 4 bis 5 Grad kälter, eine gigantische expandierte sibirische Kaltluftmasse, die sich nach Westen geschoben hat und dann irgendwo bei einem Punkt, je nachdem, nach Süden ausgeflossen ist. Und wir wissen, wie die Leute das erlebt haben. Das war die Nacht vom 5. zum 6. Januar 1709. Wir haben ausgezeichnete Beobachtungen, tägliche Beobachtungen in Paris. Wir wissen, dass es am 5. am Abend geregnet hat. Sie müssen sich vorstellen, es regnet Bindfäden. Die Leute gehen irgendwo in eine Schenke. Wenn sie rauskommen, ist es etwa 25 Grad kälter. Ohne Prognose, wohlverstanden. Das ist eine Kaltluftmasse. Da kennen wir genau die Durchgangszeiten. die bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometer, bewegt sich die Südwärtsposition am 6. Januar, dann 12 Uhr mittags und am nächsten Morgen um 9 war diese 25 Grad minus Kaltluft in der Provence, hat natürlich sämtliche Olivenbäume, all die ganze Mittelmeervegetation kaputt gemacht, ist dann weitergegangen in die Iberische Halbinsel und ist bis nach Lissabon vorgedrungen, dort hat es geschneit und also Wetter gemacht, wie es in den letzten 500 Jahren nicht bewegt ist. Das hat auch Auswirkungen gehabt auf die Kriegführung. Wir hatten damals einen großen europäischen Krieg, im Prinzip der Sonnenkönig Ludwig XIV. Gegen den Rest. Wenn man das sehr, sehr stark vereinfacht, das hat dann dazu geführt, dieser extrem kalte Winter, dass die Leute rebelliert haben in der Provence und er musste einen Teil seiner Armeen abziehen, um die Leute darunter zu pazifizieren und das Geld ist ihm auch ausgegangen. Ist nicht das einzige Beispiel, ich könnte noch viel mehr Beispiele auf Lager, auch noch kurzfristige Ereignisse, die Weltgeschichte geschrieben haben, aber das lassen wir jetzt mal. Wir haben instrumentelle Messungen ab Mitte des 18. Jahrhunderts und die besten Messungen, die wir haben, das ist aufgrund eines ersten globalen Messnetzes, also Europa und ein paar Außenstationen, die sind aufgezogen worden durch Karl Friedrich, den Kurfürsten von der Pfalz. Das war die Societas Meteorologica Palatina, hat zum ersten Mal mit standardisierten Instrumenten gemessen. Nun etwas zu den Sommertemperaturen in Mitteleuropa, ich habe das angesprochen. Wir haben hier diese rote Phase, etwa von etwa 1180 bis gegen 1300 und dann noch ein bisschen im 14. Jahrhundert. Das könnte man sagen, das ist die mittelalterliche Warmzeit. Wir haben dasselbe auch für die Wintertemperaturen, aber Sie sehen, dass es jetzt vor allem blau ist. Mit anderen Worten, in dem Zeitpunkt, wo wir die höchsten Sommertemperaturen hatten, haben wir gleichzeitig relativ kalte Winter. Mit anderen Worten, ein guter Teil der sogenannten mittelalterlichen Warmzeit fällt in sich zusammen, sobald wir auch Wintertemperaturen haben. All das, was Sie von der vorherigen Kurve haben, das sind eben Sommerhalbjahre. Und das IPCC 2007 beruht einzig und allein auf Sommerhalbjahren, weil Sie die Dokumentendaten noch nicht zur Kenntnis genommen haben. Jetzt gehen wir, haben wir zum Übergang eigentlich zur Gegenwart. Das ist der CO2-Gehalt der Atmosphäre seit dem Ende der letzten Eiszeit. Sie sehen, das nimmt sehr langsam zu. Die Zunahme ist bedingt in erster Linie durch Abholzung. Also die Menschen haben einerseits abgeholzt, langsame Bevölkerungszunahme, aber trotzdem, die Wälder sind zurückgedrängt worden. Es ist mehr Vieh gehalten worden und das hat dazu geführt, dass mehr Treibhausgase freigesetzt worden sind. Und Sie sehen ganz zum Schluss, was passiert, warum praktisch einen rechtwinkligen Anstieg. Wir sind heute in dieser Phase des enorm raschen Anstieges. Und schon Wenn Sie diese Grafik anschauen, muss man sich fragen, ob wirklich kein Grund besteht zur Beunruhigung. Hier haben wir die Bedeutung unterschiedlicher Faktoren für die globale Temperaturentwicklung der letzten Jahrzehnte. Das ist jetzt aus dem IPCC-Bericht. Wir haben zu oberst rot, ich muss es wieder hier erklären, damit es klar wird, haben wir die Treibhausgase, all das wirkt in Richtung warm. Wir haben also die Treibhausgase, dann wird das Ozon, dann haben wir die Albedo, das führt dazu, dass es gibt positive und negative Effekte. Die negativen Effekte, was also abkühlend wirkt, das ist auch menschgemacht. Das sind diese Rußtröpfchen, die wir freisetzen, auch durch Verbrennung. Das wirkt abkühlend. Aber wenn wir das Ganze uns anschauen, muss man sagen, insgesamt ist die... Nein, das muss ich noch darauf hinweisen. Das ist der Beitrag der Sonne. Das ist also sehr gering hier, ist der Beitrag der Sonne. Und das ist das, was man den Menschen heute zuschreiben kann. Und da gibt es tausende von Wissenschaften, die in dieser Beziehung gerechnet haben. Also nehmen Sie das auch mit, das ist der Anthropo-Effekt und das ist der solare Effekt. Ich komme dann darauf. Wir kommen nämlich jetzt zu den Argumenten der sogenannten Skeptiker. Wir sind jetzt in der Diskussion drin. Wir haben wenige Opponenten, das ist auch bekannt aus dem Al Gore-Film, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Die werden aber von gewissen Medien sehr stark beachtet, und weil es wenige Leute sind, die aber sehr hoch herausgehoben werden, entsteht der Eindruck, jedenfalls in der Öffentlichkeit, dass sich die Argumente in etwa die Waage halten. Aber in Tat und Wahrheit ist das nicht so. Wir haben drei Gruppen von Skeptikern. Wir haben die Trendskeptiker und die sagen, es gibt gar keine Erwärmung. Die Erwärmung, die wir heute haben, die ist harmlos. Dann gibt es die sogenannten Ursachenskeptiker, die bestreiten, die sagen, ja, wir haben zwar eine Erwärmung, aber die ist, lässt sich auf die Sonne zurückführen beispielsweise und nicht auf die Treibhausgase. Und zum Schluss haben wir die Wirkungsskeptiker, die sagen, ja, wir haben einen Treibhauseffekt, aber die Folgen für die Menschen, die sind eher positiv als negativ. Schauen wir uns mal eine solche Kurve an. Das ist die Kurve, die das ist ein Astronom, glaube ich, Chris Christensen seinerzeit im Spiegel publiziert hat, hat sehr, sehr große Schlagzeilen gemacht. Das ist die Sonnenfleckenaktivität und der Anstieg der mittleren Temperatur. Der hat natürlich mit dieser Kurve gesagt, all das, was über den Treibhauseffekt erzählt wird, das können Sie vergessen. Es ist die Sonnenaktivität. Nun ist es aber so gewesen, dass Chris Christensen dem Druck seiner Kollegen ausgesetzt worden ist. Er wurde gezwungen, seine Daten herauszurücken. Es ist nochmal nachgerechnet worden und schließlich hat man den Herrn Chris Christensen so in die Ecke gedrängt, dass er zugegeben hat, seine Daten manipuliert zu haben. Und das ist dann die Kurve, wie sie tatsächlich ausschaut. Nur wissen Sie, die Medien, die haben darauf nicht mehr reagiert. Das kriegen Sie nicht mit. Sie haben nur das erste Bild mitgekriegt. Hier haben wir die Temperatur und das wäre die Sonnenkurve. Sie sehen also, das mediale Bild, das vermittelt wird, das ist verzerrt. Wenn irgendetwas in die Medien gesetzt wird, das Schlagzeilen macht, dann ist es das, was Sie im Gedächtnis behalten. Falls Sie dann Korrekturen haben, die kriegen Sie nicht mehr mit. Die sind nur noch wissenschaftsintern. Scheint mir sehr wesentlich zu sein für die ganze Diskussion. Tim Flannery, das ist einer der Cracks. Ich würde sagen, das ist das beste Buch, wenn Sie überlegen, wie es weitergeht. Das würde ich sofort empfehlen. Wir Wettermacher, ich habe sehr viel gelernt und das sagt zur Skepsis. Skepsis ist ein unverzichtbares Element der Wissenschaft. Wenn dahinter aber die Absicht steckt, in die Irre zu führen, statt aufzuklären, haben wir es nicht mit Skepsis zu tun, sondern mit Betrug. Das sagt Flannery, das sagt nicht ich. Nun.
Aber es kommt auch immer darauf an, wen man zitiert.
Natürlich, selbstverständlich. Also ich. Mit dieser ganzen Kommunikation gibt es Sozialwissenschaft, die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben. Der bekannteste von ihnen ist Weingart. Ich habe ihn unten zitiert. Und der hat die Risiken der Kommunikation zum Thema Klimawandel angesprochen. Wir haben drei Gruppen, die im Prinzip mit diesem Thema zu tun haben. Einerseits sind es die Wissenschaftler, andererseits sind es Politiker und Politikerinnen und zum Schluss sind es die Medien. Und jede dieser drei Gruppen hat etwas zu verlieren, geht ein Risiko ein, wenn er oder sie kommuniziert oder nicht kommuniziert. Die Wissenschaft, wenn sie Käse erzählt, riskiert ihre Glaubwürdigkeit. Und die Wissenschaft hat ihre Lektion gelernt aus der sogenannten Waldsterbedebatte der 1980er Jahre. Hier fehlt eine Null. Wobei darauf natürlich auch noch genauer einzugehen wäre. Folglich sind die Wissenschaftler die meisten extrem vorsichtig und das auch zu Recht. Die Politiker, wenn sie falsche Entscheide treffen, die wollen möglichst keine falschen Entscheide treffen. Das ist selbst bei der Finanzkrise genau dasselbe. Nicht wahr? Die riskieren dann Wählerstimmen und Macht zu verlieren. Die werden unter Umständen dann abgewählt. Was haben die Medien zu verlieren? Die riskieren Marktanteile zu verlieren, wenn sie ihren Produkten in einem hart umkämpften Markt nicht ein Maximum an Aufmerksamkeit verschaffen können. Aufmerksamkeit ist ein nicht vermehrbares Gut, wie die Zeit in unserem Kopf hat ein Maximum an Aufmerksamkeit Platz. Wenn etwas dazukommt, dann muss etwas anderes weggenommen werden. Und Werbung ist nichts anderes als ein extremer Kampf um diese begrenzte Aufmerksamkeit, die wir in unseren Köpfen haben. Nun, ein Blick in die Zukunft. Was wird vorausgesagt bis 2020, 2029, respektive bis 1999? Wir betrachten mal die rechten Daten hier. Ich möchte, das ist das zweitletzte hier. Wir haben hier Werte von bis zu 7,5 Grad. Das ist jetzt nicht global gemittelt, sondern es sind etliche extreme Zonen der Erde. Je nach Szenario, diese Szenarien sind unterschiedlich, je nachdem, wie viel Treibhausgase freigesetzt werden. Das kann man natürlich jetzt nicht sagen. Das hängt von der Politik ab, die jetzt ergriffen wird, was dann in dieser Zeit geschieht. Wir haben einen Timelag von vielleicht etwa 40 bis 50 Jahren. Also was jetzt geschieht, hat dann Auswirkungen auf das Jahr 2050 und so weiter. Und Sie sehen, es gibt ganz extreme Größenordnungen hier von 2,5-3 Grad und mehr. Und damit komme ich zurück zur eingangs gezeigten Folie. Und zu dem Votum von Herrn Patzold. Herr Patzold sagt, ja, 65% der Jahre der letzten 10.000 waren wärmer als heute. Das ist richtig. Nur ist natürlich zu fragen, wie passen nun die Szenarien, die uns die Modelle sagen. Herr Patzold sagt, mit den Modellen kann man gar nichts sagen. Man kann nichts sagen über die Zukunft. Ich würde sagen, man kann nichts Genaues sagen über die Zukunft, aber wir haben eine Schere. Hier hätten wir das Minimum bis 2099 und hier oben, ich kann es gar nicht richtig einzeichnen, das geht noch weiter hinauf, hätten wir das Maximum. Und Sie sehen nun also, wie das ausschaut. Das sind die Szenarien für den Rest dieses Jahrhunderts und hier haben wir diese 0,8 Grad. Auch wenn hier diese Schere hier um 10 oder 15% daneben geht, muss ich sagen, müssen wir doch mit einigen Konsequenzen rechnen. Zunahme von Hitzewellen, es braucht mehr Strom für Kühlung, was auf jeden Fall beachtet werden muss, für Sie nicht. Aber mindestens für Frankreich und andere, das ist die Kühlwirkung der Flüsse 2003. War die Sache an der Kippe, wenn es noch ein bisschen trockener gewesen wäre in Frankreich, hätte man x AKWs abschalten müssen, da kein Kühlwasser mehr. Also das droht unmittelbar. Es gab eine Störung, die das Ganze dann noch rausgehauen hat. Sonst wäre es gekippt, also ich war in meinen entsprechenden Vorträgen der Franzosen dabei. Also der Energiesektor ist extrem verwundbar. Dann haben wir Einbußen in der Landwirtschaft. Wir haben, das wissen Sie hier natürlich auch, Vergrößerung des Schadenpotenzials von Hochwassern und Murgängen. Und der Tourismus, würde ich mal sagen, der Wintertourismus wird vor allem leiden. Und ich weiß nicht, ob der Sommertourismus diese Ausfälle wettmachen kann. Das ist jetzt ein... Nein, das ist der IPCC-Bericht, das ist ein Fehler von mir. 2 bis 3 Grad, sagen Sie, können verkraftet werden, aber ohne tiefgreifende Maßnahmen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden die Folgen in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts gravierend sein. Das heißt, wir müssen heute handeln für übermorgen. Ich habe Ihnen einen Spruch dazu gesetzt, der steht in einem Haus in Deutschland und der bezieht sich auf eine Dynastie, die immer in diesem Haus gewohnt hat. Dies Haus ist mein und doch nicht mein, wer nach mir kommt, wird auch so sein. Das ist der Leitspruch dieses Bauerngutes, der immer gegolten hat seit dem 16. Jahrhundert. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich habe noch mehr Folien auf Lager für die Diskussion.
Danke, Herr Dr. Pfister. Wir haben für die Diskussion jetzt wieder Mikros. Und ich bitte Sie auch in die Mikros zu sprechen. Nicht wegen der Verständlichkeit hier im Raum, sondern die Veranstaltung wird aufgezeichnet und ist dann als Audio-File auch auf der Homepage verfügbar. Gibt es schon Wortmeldungen jetzt gleich anschließend zum Herrn Professor? Mich würde interessieren, ich interpretiere das jetzt richtig. Sie zählen einmal nicht zu den Skeptikern, sondern Sie sagen, die Klimaerwärmung ist Faktum und wir können nur nicht abschätzen, wie groß sie werden wird und daher können wir auch die Folgen nicht wirklich abschätzen.
Das ist richtig. Ich meine, ob es nun 2 Grad sind oder 5,4 Grad, das macht sehr viel aus. Wobei wir ehrlich gesagt auch nicht wissen, was 2 Grad sind, weil wir so etwas nicht gehabt haben. Wir haben gesehen, 0,8 in den letzten 10.000 Jahren. Wir bewegen uns in der Größenordnung von 2. Wir haben keine genauen Daten mehr. Von 5,4 fragen Sie mich ja nicht, was hier geschieht. Da gibt es noch relativ happige Szenarien. Beispielsweise, das wird in der Öffentlichkeit auch nicht unbedingt hervorgespielt, ist, dass wenn die Himalaya-Gletscher, die schmelzen ebenso rasch wie die Gletscher im Alpenraum. Nur sind die Konsequenzen noch etwas dramatischer, weil wir auf dem Hochplateau von Tibet haben wir sehr viel Gletscherflächen. Die sind weiß und die sorgen dafür, dass ein großer Teil der einfallenden Sonnenenergie wiederum zurückgeworfen wird. Wenn diese Gletscher schmelzen und wir anstelle der weißen schwarze Flächen haben oder dunkle Flächen, dann wird diese Energie aufgenommen und damit gerät die gesamte Energiebilanz des asiatischen Kontinents aus dem Tritt. Man weiß nicht wie. Man weiß nur, dass das Monsunsystem quasi verankert ist an diesem Himalaya-Plateau, dass also der Monsun nur so lange Monsun bleibt, wie wir diese Gletscherflächen haben. Was nachher geschieht, das kann im Prinzip niemand sagen. Es ist einfach nur daran zu denken, dass mehr als 2 Milliarden Menschen auf diesen Niederschlag angewiesen sind vom Monsunsystem. Also da, ich würde mal sagen, wir laufen einfach eine potenzielle Gefahr, die niemand ganz genau beziffern kann. Und es ist auch so, dass keine Daten zur Verfügung stehen, Messdaten, weil sowohl China wie Indien die entsprechenden Daten unter Verschluss haben. Das ist bereits ein Wissenskrieg um Wasser, der längere Zeit im Gange ist.
Versuchen wir vielleicht nur einmal gleich klar zu bekommen, was jetzt Ihr Forschungsanteil ist. Sie haben uns ja eine ganze Reihe von Fakten jetzt präsentiert, ja, die eigentlich noch nicht aus Ihrem Forschungsgebiet stammen. Wo sehen Sie jetzt den originären Beitrag der historischen Klimaforschung, der uns helfen kann, künftige Klimaszenarien zu verstehen oder die Auswirkungen von Klimaänderungen auf eine Gesellschaft zu verstehen?
Das ist zum Beispiel ein originärer Forschungsansatz. Da haben Sie die extremen, extrem warmen und die extrem kalten Monate der letzten 500 Jahre. Das sind die extrem kalten, das sind die extrem warmen. Was Sie sehen, das ist eine sehr typische Struktur, die eben charakteristisch ist für das Global Warming. Wir haben hier diese kalten Anomalien, die verschwinden. Die sind im letzten Jahrzehnt hat es überhaupt keine gegeben. Ob dieser Winter hier nun eine Stufe hier bringt, kann ich noch nicht sagen. Es ist möglich im nächsten Jahrzehnt. Das ist auf Null zurückgegangen. Ich hätte jetzt die Daten noch nicht in ihrer finalen Form bis 1100 und man kann einfach zeigen, dass dieses Muster hier erhalten bleibt. Es wäre auch zu sagen, von hier weg, das ist hier nicht eingezeichnet, haben wir Messdaten Und von hier weg haben wir rekonstruierte Daten aus historischen Dokumenten. Und da kann man also bis in die einzelne Woche kann man dann einsteigen. Also die Möglichkeit, dass man sehr, sehr nahe ans Geschehen rankommt, dass man auch einzelne Naturkatastrophen kann man da rauspflücken. Das sind tausende von Daten, wo man wie mit einem Zoom kann man die Dinge ranholen. Und man kann auch schauen, wie Gesellschaften darauf reagiert haben. Das steht in den genau gleichen Quellen. Diese Quellen werden sagen, was geschehen ist, welche Maßnahmen dagegen getroffen worden sind und wie eben die Menschen das wahrgenommen haben. Und diese Wahrnehmungen, das haben wir jetzt gesehen am Beispiel vom CO2, es wäre niemandem in den Sinn gekommen, so zu argumentieren, wie wir das heute tun, vor 30 oder vor 40 Jahren. Man völlig anders argumentiert, auf den genau gleichen Fakten. Das kann man alles mit dieser Methode quasi rausbringen. Was man auf der anderen Seite auch zeigen kann, es ist das Maximum von 22 extremen Monaten innerhalb von 10 Jahren. Und ich muss sagen, das ist innerhalb der Messperiode. Was wir einfach aufzeigen können, ist, dass das innerhalb der Zeit, wo wir zurückblicken, einzigartig ist. Es ist also eine Art Diagnose, die wir stellen können, des Jetzt-Zustandes. Wir sind nicht in der Lage, etwas zu sagen für die Zukunft. Mit Ausnahme der Tatsache, dass wir den Streubereich der Modelle vielleicht etwas eindämmen können. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, wie außerordentlich das Katastrophengeschehen des 20. Jahrhunderts ist. Das ist völlig daneben, muss ich sagen, denn frühere Jahrhunderte hatten wesentlich mehr Katastrophen. Das ist auch etwas, das man zeigen kann.
Okay, wir haben deine Wortmeldung gehabt.
Ja, ich bin Laie und aber auch Skeptiker, weil ich mir nie sicher bin, ob nicht aus gewissen volkspädagogischen Gründen einem was hineingedrückt wird oder ob was stimmt. Jetzt hat ein großer Teil Ihres Vortrages hat davon gehandelt, dass auch in der Vergangenheit, bevor noch der Mensch diesen großen Einfluss hatte und die Technik, es ja auch sehr starke Klimaschwankungen gab. Und mir ist dann die Kurve zur Aussage, jetzt ist der Mensch schuld und wir sehen jetzt irgendwas Dramatischem entgegen, das ist mir sehr schnell gegangen. Da kam diese Grafik mit dem CO2-Gehalt steil nach oben zeigend. Ich habe das nicht wirklich mitgekriegt nach dem ersten Teil des Vortrages, der uns sagte, schon im Mittelalter, in der Vergangenheit, weit zurückreichend, gab es warme Phasen, kalte Phasen. Und warum ist jetzt diese Dramatik aufgrund des Menschen gegeben? Das habe ich nicht wirklich mitbekommen dann.
Also vielleicht nochmals. Es ist auch sehr gut, dass eben nachgefragt wird in dieser Art und Weise. Ich glaube, das da ist eine sehr... Das ist eine sehr wesentliche Kurve. CO2 ist ein Treibhausgas. Und wer das nicht glaubt, da gibt es relativ einfache, auch heute handlich demonstrierbare Experimente, die also jeder Mittelschullehrer an einem Kasten machen kann mit einer entsprechenden Anleitung. Da kann man sehr genau zeigen, was CO2 für eine Auswirkung hat. Wir sehen also, wir haben innerhalb dieser Zeit haben wir sehr langsame Veränderungen und wir sind in einem Übergang jetzt zu sehr, sehr schnellen Veränderungen. Das ist das, was sich verändert hat. Also ich würde mal sagen, die Geschwindigkeit der Veränderung und die Größenordnung der Veränderung, das sind diese beiden Dinge, die sich verändert haben, und was ich vorhin mit der letzten Folie gezeigt habe, bestätigt das ja.
Und welches Messverfahren liegt dieser Kurve zugrunde?
Da stecken zwei Dinge drin. Das ist nur das CO2. Wir haben in diesen Eisschichten, das sind Eisschichten, also die abgelagert werden im Grönlandeis, das geht und vor allem Antarktis, das geht 800.000 Jahre zurück. Da gibt es zwei Isotopen, aus deren Verhältnis O16, O18 gewisse Rückschlüsse auf die Temperatur gezogen werden können. Einverstanden? Ja, Ich muss es auch glauben. Ich habe das nicht nachgemessen. Ich bin nicht Physiker. Darin eingeschlossen gibt es immer wieder Luftblasen. Die kann man zeitlich zuordnen. Und das ist fossile Luft. Luft, die damals vor einigen hunderttausend Jahren unter Umständen ins Eis eingeschlossen war. Und man kann den CO2-Gehalt dieser Luft kann man messen. Und darauf beruht das Ganze. Wir haben solche Verfahren und auch andere bis 1958. Und seit 1958 wird das regelmäßig gemessen. Wir kennen diesen Level. Das ist der vorindustrielle Level hier. Der ist etwa bei 270 Parts per Million und im Moment sind wir, glaube ich, bei 380. Es gibt also einen langsamen Anstieg. Und was wir jetzt haben, ist ein gigantischer Sprung. Und wir können das auch zuordnen einer anderen Größenordnung, die ich hier nicht gezeigt habe. Das ist eben auch etwas. Nein, ich werde es schon finden, mir etwas zu schnell gegangen. Wo? Jetzt, die da. Das ist leider Englisch, die Zunahme der globalen Energie, des globalen Energieverbrauchs. Und zwar zwischen 1900 und 1990, aber es reicht, damit man sieht, was geschehen ist. Wir haben zwischen 1900 und 1950 einen sehr langsamen Anstieg des globalen Energieverbrauchs, der vorwiegend auf der Basis von Kohle basiert und ein bisschen Erdöl hat. Das war teure Energie, die musste rausgebuddelt werden aus den Bergwerken und deshalb ist man mit dieser Energie sehr haushälterisch umgegangen. Ich könnte jetzt etwas sagen, wie man mit den Autos umgegangen ist in den 1950er Jahren. Ich erinnere mich noch, die Autos sind also samstagnachmittags geputzt worden und sonntags ist dann man ausgefahren, nicht wahr? Und die Staus, die gab es sonntagabends. Niemandem wäre es in den Sinn gekommen, so über 500 Meter Bewegung ein Auto aus der Garage zu holen und es zu verwenden. Diese Autos, die waren in den Garagen drin, sind geputzt worden und sind sonntags ausgefahren worden. Ausgenommen waren Ärzte und Leute, die das Auto beruflich brauchten. Wir haben dann die Phase der 1950er Jahre, die ist eine Art Scharnierphase. Wir haben damals die billige Energie, das Erdöl war um ein Vielfaches billiger und das hat zu einem Konsumverhalten geführt, einen Pfad, auf einen Entwicklungspfad geführt, auf dem wir uns heute noch befinden. Auch wenn das Erdöl teurer geworden ist und Sie sehen, was geschehen ist. Die fossilen Energieträger sind um ein Vielfaches größer geworden. Wir haben also global haben wir hier eine Zunahme der Geschwindigkeit, diese Freisetzung von fossilen Energieträgern. Und wir haben genau parallel dazu, haben wir Phasen verschoben, notabene haben wir die Reaktion des CO2s. Notabene haben wir in den 1957, glaube ich, hat man das zum ersten Mal festgestellt, dass sich das CO2 tatsächlich zunimmt. Es ist bereits errechnet worden in den 1890er Jahren, dass es so sein sollte. Man hat es aber nicht geglaubt. 1957 hat man es zum ersten Mal festgestellt. Aber die Forscher waren überhaupt nicht beunruhigt. Die haben gesagt, das ist ein interessantes Experiment, haben sie gesagt. Man wird nämlich feststellen können, was nun tatsächlich auf das Klima Einfluss hat. Warum haben die Leute keinen Alarm geschlagen? Der Grund ist klar. Wenn wir diese Wachstumsrate hier fortsetzen, dann kommen wir irgendwo mal in zeitlicher Ferne, kommen wir in eine Zeit hinein, wo das problematisch wird. Also in dieser Zeit war es überhaupt kein Grund, Alarm zu schlagen, weil wir diese langsame Zunahme hatten. Wenn wir dann in die 1980er hineinkommen, war dann schon eher Grund zum Alarm. Jetzt habe ich jetzt noch etwas vergessen oder haben Sie noch immer Fragen? Nein, Sie dürfen fragen, ich finde das gut.
Das ist überhaupt der Grundprinzip unseres Kepler-Salons.
Ich finde das gut. Ja, wenn Sie nicht einverstanden sind, dann fragen Sie nach.
Okay, da gab es eine Frage, bitte.
Vielleicht habe ich sie übersehen, aber ich vermisse eine Grafik, Zusammenhang Temperaturanstieg und CO2-Anstieg. Sagen wir, das CO2 steigt von 280 auf 350 an, das wurde gemessen, und wie ist jetzt der Temperaturanstieg dabei?
Sie haben wirklich für alles eine Folie mit, ha? Ihnen kann man keine Frage stellen, die nicht beantwortet werden kann.
Also ich habe, das ist, Moment. Wir sind noch lange nicht da.
Schaut fast ein bisschen aus wie die neue Linz-Werbung, gell? Linz. Linz ist bunt.
Na, ich.
Das war jetzt eine schwierige Frage, Sie sehen es, gell?
Nein, ich suche nur die entsprechende Grafik. Sie sehen, das dauert jetzt ein bisschen. Das kommt einfach so rein.
Können wir es ohne Grafik auch versuchen, uns vorzustellen, oder brauchen Sie selbst jetzt für die Daten?
Ja, ich erkläre es im Prinzip gerne anhand von Grafiken. Mhm. Das ist so, das ist hier drin.
Aufmerksamkeitssyndrom.
So. Hier haben wir die Grafik. Schauen Sie. So. Da haben wir die globale Temperaturentwicklung 1850 bis zur Gegenwart. Und Sie sehen, dass diese Kurve ansteigt. Und man kann eben auch belegen jetzt, dank, unter anderem dank unserer Rekonstruktion, und immer gesagt, ja, die mittelalterliche Warmzeit, die war dann noch viel wärmer, nicht wahr? Heute wissen wir eben, dass es ein Artefakt ist, weil wir nur die Sommer angeschaut haben. In dem Moment, wo die Winter dazukommen, kann man eindeutig sagen, die mittelalterliche Warmzeit, die liegt unter diesen Peaks hier, die liegt tiefer. Und dann kommen noch die Skeptiker und sagen, ja, aber dann haben wir die Römerzeit, die war noch viel wärmer. Jetzt haben wir doch gesehen, warum die Römerzeit wärmer war. Das sind diese Erdbahnelemente, das sind diese langfristigen Veränderungen der Sonneneinstrahlung. Natürlich war die Römerzeit wärmer, ein bisschen, das ist ganz klar. Aber das ist natürlich nicht ein Grund, um nun zu sagen, wir müssen uns nicht aufregen, es ist alles in Butter, sondern wir sind in einer Phase von einer sehr raschen Erwärmung. Die Geschwindigkeit ist die größte Temperaturzunahme, die wir haben seit der Eiszeit. Das habe nicht ich gesagt, sondern das habe ich natürlich aus der Literatur. Wir haben darunter, haben wir übrigens den Meeresspiegelanstieg. Auch hier ist es nicht der einzige Faktor, der auf den Meeresspiegelanstieg wirkt. Aber die Geschwindigkeit ist beunruhigend, sag ich mal.
Bitte.
Ich darf nochmal zurückkommen zum Energieverbrauch. Sie zeigen ja, dass wir da noch eine Unzahl von Energie verfügbar haben, die es ja in Zukunft wahrscheinlich in der Form nicht mehr so geben werden wird. Heißt für mich, als logische Konsequenz von dem, dass die Kurve nicht mehr so aussieht, wie sie jetzt eben dargestellt wird oder wurde, sondern dass die Geschwindigkeit des Energieverbrauches möglicherweise auch so stark zunehmen wird. Jedoch werden diese Erdgas, Erdöl nicht mehr so verfügbar sein in der Menge. Das heißt, es werden voraussichtlich andere Technologien verfügbar sein, die uns möglicherweise, sage ich mal so, diese CO2-Problematik reduzieren.
Da bin ich mit Ihnen absolut einverstanden. Also die anderen Technologien, die sind von mir aus gesehen, sind sie da. Und davon ist es seit mindestens 20 Jahren die Rede. Und es bewegt sich eigentlich wenig, stellt man fest. Die Technologien sind da. Und wenn man als Historiker auch auf die Technikgeschichte zurückblickt, muss man sagen, wenn eben sehr großer Druck kommt, auf die Entwicklung von Technologien, dann kann es sehr rasch gehen, auch bis neue Technologien Serienreife erreichen. Es ist also nicht so, dass wir keine Handlungsspielräume hätten. Aber eigentlich die Kernbotschaft besteht darin, dass wir haben, es gibt einen Rohstoff, der ist absolut brutal beschränkt, meine Damen und Herren, das ist die Zeit. Wir müssen jetzt handeln. Ich habe mit anderen Leuten gesprochen, habe auch Vorträge gehabt über Katastrophen und der hat dann gesagt, ja, in dem Moment, wo das Klima mal ähnlich wirkt wie jetzt die Finanzkrise, dann wird sich auch etwas bewegen. Und da kommt meine schlechte Nachricht, meine Damen und Herren. In dem Moment wird es zu spät sein. Wir werden keine Minute holen können. Wenn wir also warten, bis wir Ereignisse haben von der Größenordnung der Finanzkrise, und die werden wir bekommen, wenn wir erst dann reagieren, dann ist es zu spät. Das heißt, dann sind wir schon oben, weil das Ganze reagiert phasenverzögert. Was wir jetzt ausbaden, liegt weiter zurück. Das sind diese Anstiege, die ich vorher gezeigt habe. 40 Jahre, 1969 jetzt. Also für die Größenordnung sagen die fossile Energie, die 1969 verfeuert worden ist, wirkt sich jetzt aus. Man kann sich auch vorstellen, was jetzt noch in der Pipeline ist. Wenn man gar nichts mehr macht, die Pipeline ist ziemlich voll, dann wird es noch weitergehen. Das ist genau der Punkt, das ist die Zeit, die knapp ist. Und die können wir nicht vermehren. Wir können alles Mögliche vermehren, Zeit nicht.
Warum würden jetzt Skeptiker einem Historiker trauen eigentlich? In dieser Frage.
Ja, ich meine, da bin ich der Einzige, der das erzählt. Das sind natürlich Überlegungen, die ich mache, auch ausgehend von einer Vielzahl von Literatur. Und ich muss immerhin sagen, als Historiker blicke ich zurück auf eine relativ lange Zeit, auch von Katastrophen, auch von anderen Krisen, wo man mal feststellen kann, wie Gesellschaften reagieren, unter welchen Umständen sie reagieren. In der Regel reagieren sie spät. Es ist wie die Feuerwehr rückt nicht aus bei einem Schwelbrand. Sie wartet, bis das Haus im Vollbrand ist. Auch wenn man schon vorher merkt, dass es stinkt und dass ein Brand im Gange ist. Das ist das Problem. Menschliche Gesellschaften reagieren erst unter großem Druck. Der wird eines Tages kommen, das wissen wir. Aber wir haben nicht so lange Zeit. Und ich meine, als Historiker blicke ich über einige, ich würde mal sagen, meine Vorlesungen bewegen sich über die letzten 300 Jahre, auch was Technologie anbetrifft. Ich habe diesen Punkt eigentlich weniger reingebracht. Ich meine, wenn Sie sagen, Sie trauen mir nicht, dann dürfen Sie nicht grundsätzlich so argumentieren, sondern Sie müssen meine Argumente in Frage stellen. Und da hätte ich dann keine Furcht.
Ja, Sie wollten noch eine Nachfrage.
Das heißt eigentlich, auf die eine Folie zurückkommend, wo Sie die Wissenschaftler, die Politiker und die Medienvertreter anführen, so würde ich verstehen, dass es heißt, Wissenschaftler aller oder der ganzen Erde vereinigt euch, drängt die Politiker in eine Situation, die uns dann für Zukunft oder die Zukunft wieder im besser leben lässt, mit der Unterstützung der Medien.
Ich würde mal sagen, die Wissenschaftler aller Länder, die haben sich schon vereinigt. Das sind einige tausend Wissenschaftler, die im IPCC eingeschlossen sind. Und sie haben auch, wenn man den ersten Bericht betrachtet, der noch sehr hausbacken war, würde ich mal sagen, nicht auf Medien zugeschnitten, auch mit groben Irrtümern behaftet. Wenn man das auch zeitlich betrachtet, kann man doch feststellen, dass sie große Fortschritte gemacht haben, die Wissenschaftler. Aber sie allein vermögen den Karren nicht zu bewegen. Sie haben ein Interpretationsangebot, aber die Gesellschaft muss dieses Interpretationsangebot ernst nehmen. Und ich muss sagen, das ist ja jetzt auch geschehen. Immerhin. Das ist positiv, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist. Mindestens verbal sind jetzt von Seiten der Politiker entsprechende Deklamationen erfolgt. Die Frage ist, wie man das nun umsetzen sollte in Politik. Und da zeigen sich natürlich Widerstände, weil es zwangsläufig Interessen berührt. Es ist nicht möglich, dieses hier korrigierend einzugreifen, um das noch allen Leuten recht zu machen. Das ist schlicht nicht möglich. Man kann den Pelz nicht waschen, ohne ihn nass zu machen.
Bitte.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie vor 1000 Jahren überall 5000 Messpunkte, mit denen Sie die Wetterdaten messen können. Wie haben Sie das geschafft? Wo liegen diese Messpunkte? Und ich würde mich dem gerne anschließen, weil ich suche nämlich Daten für die Pest von 1348 und die Auswirkungen auf die Getreidepreise nach dieser Katastrophe. Wie haben Sie es geschafft, 5000 Historiker zusammenzuschließen, die da mit Ihnen zusammenarbeiten? Habe ich das richtig verstanden?
Die Pest von 1348 ist ein sehr interessantes Ding. Die hängt sehr wohl mit dem Klima zusammen. Ich könnte es... Auch das ist sehr schnell gegangen. Das mit den 5000 Gitternetzpunkten. Das ist so, das sind Hochrechnungen, die meine Kollegen aus der Geografie gemacht haben, aufgrund von diesen Zeitreihen, die wir entwickeln. Ich bin nicht darauf eingegangen, aus zeitlichen Gründen. Das sind sogenannte Indizes. Das sind nicht Messwerte, sondern es sind Annäherungen davon. Wir haben verschiedene Zeitreihen davon. Dann gibt es alte Messreihen und dann gibt es noch weitere Daten. Und all diese Daten sind eingeflossen in ein Messmodell, das im Prinzip auf dem 20. Jahrhundert basiert, mit der Fragestellung, wenn wir jetzt diese Daten haben, die kann man simulieren im 20. Jahrhundert, dass also die Struktur der Daten und die Aussagekraft die gleiche ist wie beispielsweise in einem 16. Jahrhundert. Wenn wir das jetzt vergleichen mit allen Daten, die zur Verfügung stehen, wie genau kommen wir an die realen Größenordnungen heran? Was für Unschärfen gibt es? Für welche Räume können wir gute Aussagen machen? Und für welche Räume können wir nicht so gute Aussagen machen? Und es ist so, dass, wenn ich Europa sage, es ist ein etwas verkürztes Europa. Das ist in der Regel, was man als Banane bezeichnet. Das beginnt im Londoner Becken, geht dann über das Pariser Becken, Rheinschiene, ein bisschen nach Osten. Ab und zu mal haben wir Daten für Österreich, ab und zu mal haben wir keine. Die Schweiz kommt auch relativ spät und dann kommt noch Norditalien. Das ist so die Banane, für die eigentlich gute Daten im Moment da sind, wobei die anderen jetzt rasch aufholen. Und man kann für diesen Raum einigermaßen Aussagen machen. Und diese 5000, das sind berechnete Gitternetzpunkte. Das sind 250 Quadratkilometer pro Gitternetzpunkt. Das sind also Rechenverfahren meiner Kollegen in der Geografie. Und die haben Unschärfen, die sind nicht so genau, wie sie ausschauen. Wobei ich sagen würde, für 1709, diesen Raum, den ich gezeigt habe, da ist die Auflösung sehr hoch. Wenn Sie fragen, wie gut ist es in Russland, dann würde ich sagen, das ist problematisch. Also Sie haben, Sie sagen das völlig richtig. Pest, da habe ich neue Daten dazu. Wir haben für das Mittelalter haben wir rund 60.000 neue Daten. Wir sind am Auswerten, muss ich Ihnen sagen. Eines Tages wird das ausgewertet werden. Mhm.
Danke, danke.
Forschungskooperation. Bitte.
Sie haben schon vorher angeführt, human Auswirkungen des Klimas. Die Frage Pest war ja eine. Die ausgeleerten Flüsse in Frankreich ist ja auch eines, das mit der Atomenergie ist. Und die Meeresspiegel, mögliche Anhebung auch eines. Meine Frage ist, die Auswirkung hat, das haben Sie auch angeführt, vom Ludwig mit diesem Kälteeinbruch, Krieg. Glauben Sie, dass die Menschheit so weit ist, wir werden es vielleicht nicht mehr erleben, dass sie wieder Krieg führt um solche Wasserquellen oder sonstige Energiequellen?
Da muss ich einfach auf Kollegen verweisen, die dazu Bücher geschrieben haben. Ich habe das selber nicht studiert. Ich muss einfach sagen, aufgrund dessen, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, habe ich das Wort unmöglich aus meinem Wortschatz getilgt. 1989, das hat niemand vorausgesehen, und jetzt diese Finanzkrise, es gab einige Gurus, die sie vorausgesehen haben, aber wenn das jemand gesagt hätte vor 3 Jahren, alle Leute hätten das Vogelzeichen gemacht, nicht? Das müssen Sie sich bewusst sein, dass also nicht nur der real existierende Sozialismus quasi implodiert, sondern auch der Turbokapitalismus. Dass sowas geschieht, da gab es ganz wenig Leute, die das vorausgesehen haben. Von daher muss ich sagen, das Wort unmöglich existiert für mich nicht.
Aber als Historiker sehe ich das richtig, dass bisher die Menschheit zumindest hier in diesem mitteleuropäischen Raum oder wahrscheinlich auch global klimatisch immer damit konfrontiert war, dass es in der Erde oder in der Erdatmosphäre oder überhaupt in diesen geologischen Zusammenhängen starke Bewegungen gegeben hat, die unvorhersehbar größtenteils waren, auch nicht berechenbar. Und dann hat man die Auswirkungen zum Beispiel von einer Serie von Vulkanausbrüchen gehabt und man musste damit umgehen.
Richtig. Ja, natürlich. Ich meine, dass diese Klimaschwankungen, auch die kleinen, haben das Wohlergehen des Großteils der Menschen sehr viel stärker berührt als heute, unmittelbar. Denn ich würde mal sagen, die Leute hingen quasi von den Ernten ab, das heißt eine kleine Schicht natürlich nicht, aber der Großteil der Menschen. Und wenn wir sehr schlechte Ernten haben, eine kann verkraftet werden, 2 vielleicht auch, 2 ist schon problematisch. Wenn es 3 sind, dann heißt das, dass die Lebensmittelpreise um einen Faktor 300% raufgehen, aber dann bitte ohne Lohnkompensation. Das heißt Reallohneinbruch von 2/3. Das ist normal und das führt dann dazu, dass eben ein Teil der Menschen Hunger hat. Diese Hungersnöte sind ein wiederkehrendes Element, wobei man sagen muss, und das gilt auch für die Zukunft, dass das Klima nicht der einzige Faktor ist, sondern es fragt sich, wie groß ist die Verletzlichkeit? Und da sind dann eine ganze Menge ökonomischer, und politischer und sozialer Faktoren dafür verantwortlich. Wir haben die 18, 16er, 17er Hungersnot in der Schweiz, sie haben nicht überall eine Hungersnot, auseinandergenommen. Die Schweiz war damals ein Sammelsurium von verschiedenen politischen Systemen. Und die haben massive Spuren hinterlassen. Es gab also politische Systeme, die quasi immun waren gegen die Klimaschwankungen und andere, die extrem darauf reagiert haben. Also das sind dann Faktoren.
Lässt sich das irgendwie festmachen? Gibt es politische Systeme, die sozusagen mit solchen Veränderungen, die dann in der Nahrungsmittelkette, in der Ökonomie Auswirkungen haben, die besser damit umgehen können?
Also je größer die Auslandabhängigkeit gewesen ist, desto größer der Hunger.
Ausland in welchem Sinne?
Ja, dass Handeln. Man auf Einfuhren von Nahrungsmitteln angewiesen ist. Mhm. Der Erste Weltkrieg lässt übrigens auch grüßen. Da könnte man noch sehr viel mehr dazu sagen. Also das ist ein Faktor, der sofort wieder zum Tragen kommen wird, nicht wahr? In dem Moment, wo mal Druck kommt auf Nahrungsmittel, da wird jedes Land wieder mal für sich schauen. Das würde ich als praktisch sicher anschauen. Und das war auch so. Ich meine, auch die Schweizer Kantone haben einander die Lebensmittel gesperrt. Und jene, die auf die Ostschweizer Kantone, die auf Zufuhr von Nahrungsmitteln von jenseits des Bodensees angewiesen waren, das ist auch alles gesperrt worden, die hat man dann sitzen lassen. Sie hatten ein sehr, sehr schwaches Sozialsystem, also keine Armenfürsorge und so weiter. Und das hat dann, diese Kumulation von Faktoren hat dann dazu geführt, dass wir dort offene Hungersnot hatten und 200 Kilometer weiter westlich hat man nicht sehr viel gemerkt.
Aber heißt das sehr vereinfacht ausgedrückt, dass einfacher strukturierte Gesellschaften, also solche, die eigentlich eher auf den Selbsterhalt ausgelegt sind, die nicht hochkomplex sind, mit solchen Einwirkungen besser umgehen können?
Das ist, kann man genau so feststellen. Wobei ich sagen würde, Gebirgsgesellschaften gehen besser damit um als Flachlandgesellschaften.
Eine gute Nachricht.
Das ist so. Weil sie auch ihre Ressourcen in der Höhe strukturiert haben. Die sind auch auf solche Dinge vorbereitet. Also man darf nicht sagen, je höher gelegen, desto anfälliger. Das gilt nicht. Sondern diese Gebirgsgesellschaften, eben weil sie sich auf solche Dinge vorbereitet sind, je besser sie vorbereitet sind, desto weniger hart werden sie getroffen. Je abhängiger sie sind, desto härter werden sie getroffen. Diese Gesellschaften sind relativ flexibel, das ist genauso.
Wir erleben ja momentan zum Beispiel in der Landwirtschaft die totale Spezialisierung. Also immer größere Einheiten, immer spezialisiertere, immer eigentlich mehr in eine industrielle Fertigung. Wenn ich Sie jetzt höre und mir das Szenario Klimawandel, dann denke ich, das ist eigentlich genau der falsche Weg, oder?
Ja, vor allem wir pumpen mehr Energie in die Landwirtschaft hinein, als wir rausholen. Ich meine, Landwirtschaft ist ein Solarenergiesystem, das eigentlich uns ermöglicht, Solarenergie abzuschöpfen in Form von Nahrung. Was wir tun hier, ist, dass wir pro Kalorie, die wir rausholen, stecken wir mehr rein ins System, als wir rausholen. Auch das ist genau seit den 1950er Jahren. Vorher hatten wir eine Landwirtschaft, bei der das nicht der Fall war. Also das ist dieses... Diese Scheide, die ich gezeigt habe in den 1950er Jahren, die gilt für eine Vielzahl von Veränderungen. Das ist quasi wie eine Weichenstellung. Das ist der Übergang von dem, was ich Industriegesellschaft nenne. Das ist diese geschichtete Gesellschaft mit den Blaukragenberufen und den Weißkragenberufen und den Arbeiterparteien und so weiter, dass wir alles hinter uns gelassen haben als Folge der Veränderung seit den 1950er Jahren. Diese Gesellschaften waren weniger anfällig als wir heutigen. Und auch ihre Landwirtschaft war besser gepuffert.
Mhm. Kann man sagen, alles eigentlich, was uns das Leben jetzt leichter macht, fällt uns von oben wieder auf den Kopf? Durch Regen, Hitze und
sicher
so weiter.
Nicht. Das hängt von uns ab, inwieweit wir eben diese Herausforderungen annehmen. Ich sage immer, und ich bestütze mich einfach auf x Kollegen, die dazu Bücher geschrieben haben, Faktor 4, das war zu Beginn der 90er Jahre, es gibt eine riesige Fülle von Literatur, die eigentlich übereinstimmt. Es gibt Handlungsspielräume. Es wird uns nicht einfach alles auf den Kopf fallen. Aber wenn wir die Dinge treiben lassen, wenn wir warten, bis das Haus im Vollbrand ist, dann wird es gefährlich.
Zurück zur Natur.
Danke. Bitte. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass dieses mittelalterliche Klimaoptimum, das ist ein Mythos, das hat es gar nicht gegeben?
Nein, wir müssen es differenzieren. Nein, Sie haben schon recht. Dieses mittelalterliche Klimaoptimum hat es gegeben, aber das, was die Skeptiker behaupten, die diese Kurve anzweifeln, das ist falsch. Weil das mittelalterliche Klimaoptimum, das bezieht sich auf das Sommerhalbjahr. Und das hat auch dazu geführt, dass die Bevölkerung zugenommen hat, beispielsweise. Das war durchaus positiv für die Gesellschaften. Aber daneben gab es kalte Winter. Ich kann Ihnen zeigen, wie wir die Winter rekonstruieren. Jene, die nicht an historische Daten glauben. Ich meine, wir sind gut ausgerüstet. Ich habe sehr viel unterschlagen, wie Sie feststellen. Das ist nicht hier, also muss ich am anderen Ort suchen. Ich finde es schon. So. Haben Sie die Rekonstruktion, die wir haben, das ist die Datenbank, die wir betreiben, die heißt Euroclimhist. Das sind, die wäre hier auch in Betrieb, da können Sie die Dinge gleich räumlich darstellen auf Google Earth. Das sind die Beobachtungen, die wir haben. Grün ist viel Niederschlag, blau ist kalt. Und Sie sehen also diesen Sommer 1258, da haben wir aus diesem Raum hier haben wir Daten und die stimmen eigentlich gut überein. Hier ist es vor allem kalt, hier ist es auch kalt, da hat es Frost, da hat es Überschwemmungen, da hat es viel Regen, da hat es auch viel Regen im Sommer notabene, hier hat es auch Überschwemmungen. Das sind die Daten, die wir haben und ich könnte jetzt nicht auswendig zu jedem Datum hier könnte ich einen Quellentext zitieren, was der betreffende Chronist ausgeschrieben hat. Und dann müssen wir noch wissen, ob dieser Quellentext zeitgenössisch ist oder nicht. Das müssen wir auch noch ausfiltrieren, denn sonst kriegen wir das, die Quellenkritik nicht. Das ist jetzt die Rekonstruktion von 1816. Das sind die Temperaturabweichungen, die wir haben vom 20. Jahrhundert, also bis zu 3 Grad. Das ist dieser Raum hier. Und Sie stellen fest, die Temperaturabweichungen sind ungefähr im gleichen Raum hier verteilt. Das beruht zu einem guten Teil auf Messdaten hier. Das ist mein Kollege Jörg Lutherbacher, der hat jetzt gerade eine Professur gekriegt in Gießen. Das stimmt also gut überein, die Daten, die wir haben. Wir haben für jede dieser Anomalien haben wir also Dutzende von Belegen, die übereinstimmen miteinander. Wir hätten es auch für die Pest von 1348, 50. Das ist ein ganz heißer Lauf, sage ich Ihnen. Das ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.
Haben eigentlich die Klimaaufzeichnungen eher die Männer oder eher die Frauen gemacht früher?
Praktisch nur Männer.
Erklärung?
Ja.
Hat ja auch Nonnen gegeben, die lesen und schreiben konnten zum Beispiel. Oder
ich kenne keine einzige.
Nonne.
Aufzeichnung. Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, da muss ich passen. Ich kann nur sagen, ich kenne also einige Beobachter, nicht persönlich natürlich, aber ich kenne ihre Aufzeichnungen.
Ich habe diese Wortmeldung schon registriert zuerst, aber weil jetzt muss ich nämlich die Kurve zu den Hexen bekommen, weil Sie haben ja gesagt, dass die Verbrennung oder Verfolgung der Hexen auch mit klimatischen Besonderheiten dieser Zeit zu tun hatte. Und den Hexen hat man doch immer auch nachgesagt, sie hätten die Möglichkeit, das Wetter zu beeinflussen. Jetzt denke ich, beeinflussen kann man nur, was man kennt, also müssen die das ja auch irgendwie gekannt haben und auch beobachtet haben. Falls das überhaupt stimmt, dass sie es beeinflussen konnten.
Nein, das hat man ihnen natürlich einfach zugeschrieben, nicht? Wir haben da den, ich würde mal sagen, eine Hexe kann nicht besonders viel ausrichten. Die hat eine beschränkte Macht. Ja, das muss, Moment, das ist wieder eine andere. Sie müssen mich entschuldigen. So, wir kommen dann schon wieder an einem Ort
hin. Wenn man Ihnen die Folien wegnimmt, hat es wie eine Generalamputation.
Genau. Das ist genauso. Das ist der GAU, das ist die große Amputation, nicht? Irgendwo finde ich, nein, das ist die falsche. Schauen Sie, jetzt muss ich mal wechseln. Das gebe ich hier hin. Ja. Irgendwo sind dann die Hexen unten. Ja. So. Wir kommen hier zu diesem Punkt, ja. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass heute bei der Erwärmung, wenn wir eine durchschnittliche Erwärmung haben, können wir den Durchschnitt nicht wahrnehmen. Wir nehmen nur fest, dass sich die Extreme verändern. Genau dasselbe haben wir bei einer Abkühlung, nur in umgekehrter Richtung. Es gibt weniger extrem warmes Wetter und es gibt mehr extrem kaltes Wetter. Das hier nehmen die Menschen wahr. Und das hat sie unheimlich beunruhigt. denn sie hatten natürlich keine Ahnung, hatten keine Wissenschaft, sie hatten nur, sie hatten die Religion, aber auch noch andere Quellen des Wissens oder Unwissens. Das ist einer der Wissenschaftler, der etwas gesagt hat über Veränderungen der Natur Ende des 16. Jahrhunderts. Er hat das eigentlich ziemlich gut diagnostiziert, nur kannte den Begriff Klima nicht. Ich habe Ihnen diese Grafik gezeigt mit den sehr vielen Vulkanausbrüchen kurz vor 1600 und ich habe Ihnen dann den Gletschersee gezeigt im Ötztal oben. Nicht? Sie erinnern sich. Das hat nicht so die genau gleiche Zeit. Wir hatten also eine Vielzahl, wir haben nicht einen Vulkanausbruch, sondern wir haben alle 3-4 Jahre einen Vulkanausbruch. Und der produziert natürlich etwas ganz anderes als ein einzelner Vulkanausbruch. Der produziert nämlich eine Serie von Missernten. Und die Menschen haben heute, muss ich sagen, zu Recht festgestellt, das ist etwas, das mein Vater, mein Großvater nicht erlebt hat, das nirgends in einer Chronik aufgeschrieben worden ist. Das muss etwas Entsetzliches, Einmaliges gewesen sein. Also Gott kann nicht dahinter stehen, sondern es muss ein anderer Grund sein. Nämlich eine Verschwörung von Hexen und der Anstiftung des Teufels. Und das ist, sind die Vorstellungen, die man sich macht von der Hexerei. In der Regel stellt man sich, das ist nun das, was eine Hexe macht, die kann ein Hagelwetter machen. Aber eine Hexe allein ist nicht in der Lage, eine Serie von großflächigen Missenden zu produzieren. Das muss eine Verschwörung gewesen sein von Hexen und der Anstiftung des Teufels. Und das sind diese Teufelsbuhlschaften, die hier dargestellt werden, ziemlich handgreiflich. Wir sehen, dass das übrigens eine sehr detaillierte Chronik, Sie sehen, der hat nicht nur geschrieben, er hat auch gezeichnet und koloriert, es gibt dann noch andere Dinge, die er koloriert hat. Und die Tatsache, dass es sich um eine Verschwörung handelt, hat zu einer entsetzlichen Kettenreaktion geführt. Man hat nämlich sogenannte Verdächtige gefoltert, bis sie weitere Verdächtige preisgaben, und so ist das Ganze immer weitergegangen. Man hat zum Teil Hunderte von Menschen, meist Frauen, dann auf den Scheiterhaufen gebracht. Wir haben hier ein Schlüsselzitat aus der Erzdiözese Trier und das bezieht sich genau auf diese Zeit. Kaum einer der Erzbischöfe von Trier hat mit so großer Beschwernis, mit solchem Verdruss und unter solcher Not die Diözese regiert wie Johann. Dazu musste er in der ganzen Zeit seiner Regierung den ständigen Mangel an Brotgetreide, die Unbill der Witterung und den Misswachs auf den Feldern mit seinen Untertanen aushalten. Denn nur 2 Jahre von den 19 waren fruchtbar. Ist richtig, 1584 und 1590. Weil man allgemein glaubte, dass der durch viele Jahre anhaltende Misswachs durch Hexen und Unholde aus teuflischem Hass verursacht werde, erhob sich das ganze Land von unten zu ihrer Ausrottung. Und das ist dann auch geschehen. Schauen Sie mal, so sieht das dann aus. Da stimmen die Details, das müssen Sie wissen, das hat ein Chronist, eben Johann Jakob Wick, gezeichnet. Die Menschen haben das ohne irgendwelche besondere Emotionen betrachtet, so wie man heute einen Krimi am Fernsehen anschaut. Es gab keinen Unterschied. Es hat sich niemand, oder wenige haben sich, es gab welche, die sich darüber aufgeregt haben und die Einspruch gemacht haben. Aber eine Zeit lang hat das gewirkt. Und Sie sehen, es ist nicht überall verbrannt worden. Also Österreich war ziemlich unbeteiligt, die Schweiz hingegen sehr. Bei uns sind viele Hexen verbrannt worden, auch in Rotringen und so weiter. Das hängt zusammen mit der politischen Struktur. Und jetzt komme ich zu dieser Hexenkurve. Und Sie sehen, dass sie im Prinzip aus 2 Komponenten besteht. Wir haben hier eine Langfristentwicklung. Das sind vielleicht etwa 100 Menschen, pro Jahr, die in Mitteleuropa verbrannt worden sind. Das sind individuelle Prozesse, die also gegen Einzelne erhoben worden sind. Und darüber haben wir nun eine zweite Kurve, und das ist die Zeit der Massenprozesse, die beginnt so um 1380 und die endet ziemlich abrupt um 1630. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Diesen Hexen hat man andere Dinge angelastet als diesen Hexen. Das sind die Verschwörung, die hier spielt. Ich kann Ihnen jetzt das Klima darunter. Hier haben wir, das sind die Sommerhalbjahre. Das sind, ist die Zahl der extrem kalten Monate im Sommerhalbjahr und das ist entscheidend für die Ernte. Und Sie schauen, hier setzt das ein um 1570 und wir haben hier Phasen verschoben, haben wir hier diese gigantische Zunahme, zuletzt in den Jahren 1626 bis 1629. Das sind weitaus am meisten Menschen verbrannt worden. Man weiß auch genau, zum Teil, wie dieser Prozess gelaufen ist. 1626, Ende Mai, gab es einen extrem harten Frost, mindestens in größeren Teilen Deutschlands. Der hat dazu geführt, dass also die Blätter an den Bäumen schwarz geworden sind, dass das Getreide erfroren ist. Und die Leute hatten keine Möglichkeit, sich das zu erklären. Und ich muss sagen, es ist in meiner Datei ist es das einzige solche Ereignis. Und da ist folgende Theorie aufgekommen, der Teufel habe diesen Hexen Fett aus Kindern, aus getöteten Kindern verschafft und diese Hexen seien in der Nacht über die Felder geflogen und hätten die Pflanzen mit diesem Fett beträufelt, sodass sie erfroren seien. Und als Folge davon sind, wie gesagt, einige hundert Menschen sind zu Tode gefoltert worden. Und nachher hatten wir die Beruhigung des Klimas und Sie sehen, diese Hexenmanie geht zurück. Und bei der nächsten Zunahme der kalten Sommer hatten wir schon die Aufklärung. Da waren die Menschen etwas besser instruiert. Aber Sie sehen also, das gibt unmittelbare Zusammenhänge zwischen dem, was irgendwo auf der Erde passiert, wenn wir Vulkanausbrüche haben, und das, was hier in Mitteleuropa passiert.
Ich habe jetzt nur, ich habe nur drei Wortmeldungen. Hinter Ihnen zuerst der Herr noch. 1, 2 und 3. Bitte.
Ich hätte eine Frage zu Ihrem Appell, dass wir jetzt handeln müssen, weil uns die Zeit davonläuft. Wenn wir jetzt handeln, indem wir den CO2-Ausstoß reduzieren, sagen wir mal bestenfalls 10-20%, mehr wird realistischerweise nicht gelingen, sagen wir bestenfalls als Vision 50%, dann ist das ja auch viel zu wenig, oder? Weil das CO2 wird ja dann nicht weniger, sondern nur die Zunahme wird langsamer. Das heißt, die Temperatur steigt und steigt, nur sie steigt langsamer. Das heißt, wir verschieben das Problem auf andere Generationen, aber wir lösen es nicht. Und meine Frage in diesem Zusammenhang, würde das nicht heißen, jetzt handeln, dass man sich Gedanken machen muss über neue Technologien, mit denen man sozusagen eine Art Klimadesign machen kann, dass man also den Temperaturanstieg aktiv bekämpft, also nicht nur durch eine Verlangsamung des CO2-Anstiegs. Weil es gibt ja da gewisse Visionen, ich weiß nicht, wie realistisch die sind, das würde ich eben gerne fragen, dass man so eine Art Abschattung macht, dass man Sonnensegel im Weltall aufspannt oder Hausdächer weiß anmalt oder Wüstengegenden mit reflektierenden Matten ausstattet und solche Sachen. Wie stehen Sie dazu?
Ich würde sagen, es wird heute davon ausgegangen, dass es eine kritische Schwelle gibt. Und diese kritische Schwelle ist bei einer Zunahme von 2 Grad. Ich meine, auch die EU-Klimapolitik ist eigentlich darauf abgestimmt, dass es mehr als 2 Grad über dem jetzigen Level nicht verkraftet. Weil wir in dem Moment sogenannte Runaway-Greenhouse-Effekte haben. Ich habe das erwähnt mit Tibet. Wenn das Eis mal dort weg ist und wenn mal sich der Monsun verändert hat, dann holen wir den Monsun nicht dort zurück, wo er einmal war. Das ist ein für alle Mal weg. Und man versucht nun, diese Worst Cases abzuwenden. Ich würde sagen, man sollte um Gottes Willen alle Möglichkeiten ausprobieren, die es gibt. Und ich meine, die Menschheit, wenn man mal Druck darauf gibt, solche Dinge zu entwickeln, sollte man auch versuchen, das anzuwenden. Also ich bin absolut nicht dagegen, dass man diese Technologien einsetzt. Und dass man das möglichst rasch macht, dass man zum Beispiel die Häuser isoliert. Und dazu bräuchte es politische Rahmenbedingungen, damit nämlich die Hausbesitzer ein Interesse daran haben, die Häuser zu reduzieren. Es braucht fiskalische Rahmenbedingungen. Ich habe eine Untersuchung dazu in der Schweiz, die zeigt, warum das nicht geklappt hat. Ich habe die Daten, die Enddaten noch nicht, die werden einigermaßen Staub aufwirbeln. Man hat mehr oder weniger immer ein Mehrfaches davon in die Atomlobby investiert und praktisch nichts gegeben für die Solartechnologie. Es gab immer große Ankündigungen, dann gab es einen sehr großen Nachfrageschub und nach kurzer Zeit waren diese bescheidenen Gelder verdunstet. Dann dauerte es wieder eine Zeit lang, dann gab es wieder so ein kleines Strohfeuchen. Wir haben das genannt nicht Stop and Go, sondern Go and Stop. Das ist die Politik, wie sie bei uns getrieben worden ist. Ich meine, da kommt man natürlich nirgends hin. Ich meine, man müsste diese Möglichkeiten jetzt ausreizen. Und ich würde sagen, es ist ein relativ großes Potenzial vorhanden. Wenn man mal schaut, wie viel da die Atmosphäre geheizt wird und man noch alles machen könnte mit Solarenergie.
Vielleicht noch eine Zusatzfrage in dem Zusammenhang. Wie groß ist der Anteil der Nicht-CO2, also andere Treibhausgase wie Lachgas oder Methan an der globalen Erwärmung? Könnte uns sozusagen der Umstieg auf eine vegetarische Ernährung da weiterbringen?
Also ich kann Ihnen den Prozentsatz, den müsste ich schauen, ob der irgendwo auf einer Folie ist. Das kann ich Ihnen nicht aus dem Stegreif sagen. Das ist auch eine Komponente, die möglicherweise etwas bringen könnte. Aber ich kann das nicht quantifizieren. Aber das ist auch eine... ist auch eine Komponente. Natürlich diese gigantische Zunahme der Rinder. Wir haben gesehen, dass schon diese relativ bescheidene Bevölkerungs- und Rinderzunahme diesen kleinen Anstieg vermutlich produziert hat und die Abforsterei nicht. Die Wälder, die natürlich mit einer großen Geschwindigkeit verschwinden, Amazonas und so weiter. Das Problem ist, wie kontrollieren Sie das? Sie können schon irgendwo in Brasilia Gesetze erlassen. Die Frage ist nicht, ob Gesetze erlassen werden, sondern wie sie implementiert werden. Sie können nicht hinter jeden Einwohner dieses riesigen Gebiets einen Polizisten stellen. Das ist problematisch.
Naja, natürlich spielt die ganze Wirtschaftsordnung, die globale, auch eine Rolle, nicht? Also das massive Problem der Überbevölkerung, gerade in den Ländern, von denen man vermutet, dass sie auch am stärksten von den Auswirkungen eines Klimawandels betroffen. Das ist natürlich auch eine globale wirtschaftliche und politische Situation, die man da berücksichtigen muss.
Da war eine Frage.
Ja, aber zuerst noch der Herr, der war noch kurz vorher, damit wir zumindest angesichts der Katastrophe die Reihenfolge einhalten.
Die Diskussion, die heute über den Regenwald geführt wird, ist vor 500 oder 600 Jahren nicht geführt worden. Bei uns sind die Wälder abgeholzt worden, wir haben jetzt schöne Kulturräume und keine Urwälder mehr. Kann das sein, dass diese Abholzung der Wälder das mittelalterliche Klima verändert hat, dass es dann einmal wärmer war und dann auf einmal kälter geworden ist? Das ist meine Theorie jetzt da dazu. Kann man dann eine Möglichkeit, den Zeitraum einer Klimaveränderung abzuschätzen, am Beginn der Abholzung der Wälder, bis das keine mehr da waren und nachher ist es dann schlagartig kalt geworden.
Ja, das ist
gibt es da einen Zusammenhang?
Das, jetzt muss ich...
Wir haben Spezialisten da, gell?
Ja.
Pest und Mittelalter.
Da hätte ich vor einer Woche noch nicht so präzise antworten können wie jetzt. Das hat man ja, das sind die Ergebnisse dieser Tagung, von der ich gesprochen habe. Und da hat man eben die Veränderungen eigentlich in ganz Europa registriert. In Island oben hat man das registrieren können aufgrund der veränderten Zuwächse von Muscheln. Das sind Muscheln, Arktika, Islandia heißt die, der Zuwachs dieser Muscheln ist temperaturabhängig von der Temperatur des Meerwassers. Und folglich ist es möglich, bis weit zurück festzustellen, wann wir Veränderungen der Meerwassertemperatur haben. Das ist ungefähr um 1300 herum, wo wir diese Veränderung der Temperatur des Meerwassers haben. Das stimmt genau mit dem überein, was wir von den Gletschern wissen, was uns die Dokumente sagen. Das ist also ein relativ großräumiger Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob man den nur aufgrund der Abholzungen in Europa erklären kann. Es erscheint mir von der Größenordnung der Veränderungen her etwas schwierig zu sein. Ich sage nicht, dass es gar keine Auswirkungen gehabt hat, aber man müsste mehr darüber wissen. Ich bin skeptisch, ob eine solche Veränderung diese Auswirkungen haben kann. Dass also das ganze globale Klimasystem davon betroffen ist. Denn von dieser Veränderung war auch das Klima in Nordamerika betroffen, wie wir wissen, beispielsweise. Das ist eine globale Veränderung, die um diese Zeit stattgefunden hat. Und die Abholzung war, glaube ich, nicht unbedingt global. Also es ist schwierig. Kann ich Ihnen nicht beantworten, genau.
Es gibt ja viele Sagen aus dem Alpenraum mit den übergossenen Almen. Und jetzt wollte ich wissen, ob das in etwa um das 16. Jahrhundert war, also ob das mit diesen historischen Hintergründen in Verbindung steht.
Ich würde also nicht das 16. in den Vordergrund rücken, sondern das 14. Denn im 14. hatten wir natürlich vorher diese relativ lange Periode mit warmen Sommern, würde ich mal sagen, mit langen Vegetationsperioden, was dazu geführt hat, dass beispielsweise die Almnutzung wesentlich weiter hinaufgetrieben worden ist. Und dann hatten wir diesen Temperatursturz, also Temperaturverringerung, und zwar gleichzeitig Sommer und Winter nach 1300. Und die Menschen haben zum ersten Mal diese Gletscher gesehen, die nun da plötzlich herabgedrungen sind. Das ist also, ich würde das auf diese Zeit verlegen, denn ich glaube, vom 16. Jahrhundert würden wir mehr haben als nur sagen. Zum Mittelalter passt es. Ich würde sagen, es passt auch deshalb, weil wenn wir diese lange warme Vegetationsperiode haben, bedeutet das auch, dass die Almen grasreicher sind, dass die Kühe mehr Milch geben. Das passt also eigentlich sehr gut in diesen Übergang von der, ich sage dem, die mittelalterliche sommerwarme Periode zum anschließenden kleinen Eiszeit. Also ich würde es dort ansiedeln und nicht im 16.
Ja, und auch der Teufel kommt da immer wieder vor dann.
Natürlich.
Herr Professor Pfister, wir kommen jetzt zum Schluss unseres Gespräches, zumindest des offiziellen Teiles. Sie stehen ja dann noch ein bisschen zur Verfügung, bis der Zug zurück genau. In den Schnee von Bern geht.
Genau.
Versuchen wir vielleicht kurz am Ende zusammenzufassen. Aus Ihrem Wissen und aus Ihren Forschungen zur historischen Klimasituation und zu dem, was Sie jetzt als Szenario auch annehmen und für wahrscheinlich halten für die Zukunft. Welche Empfehlung haben Sie? Was ist sozusagen die wichtigste Lehre aus der Geschichte für das, was uns bevorsteht?
Also ich möchte noch einmal zurückgehen auf diese Aussage von Patzelt, die das nächste Mal im Raum steht. Was er sagt an Fakten, das ist an sich richtig, aber die Schlussfolgerung, die daraus zieht, die teile ich nicht. Denn die Größenordnungen sind verschieden. Die Schlussfolgerung besteht darin, dass die Geschwindigkeit und die Dynamik des Klimawandels, die wir heute haben, in den letzten 10.000 Jahren einzigartig ist. Ich kann das sagen für die letzten 1.000 und meine Kollegen können das sagen weiter zurück. Und ich würde sagen, die Message ist, dass diese Geschwindigkeit, der dynamische Prozess, in dem wir uns befinden, nicht vergleichbar ist mit Veränderungen, die in der Vergangenheit nachgewiesen sind. Das ist es im Wesentlichen, was ich sagen wollte.
Gut, Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich weise gleich darauf hin, dass der schon so oft zitierte Gernot Patzelt bereits am Mittwoch hier im Kepler-Salon zu hören und zu sehen ist. Mittwoch, 11. März um 19.30 Uhr. Das Thema heißt Angst vor dem Klimawandel mit Fragezeichen, was wir aus der Klimageschichte dazu lernen können. Und Sie merken schon, dass sich da einige Brisanz offensichtlich aufbaut zwischen den Forschern. Die Gegenveranstaltung sozusagen am kommenden
genau.
Mittwoch.
Ganz genau so.
Und wer Interesse dann an einem Themenwechsel hat, der wird auch im Kepler-Salon bestens bedient, denn schon am Donnerstag um 18 Uhr gibt es ein ganz anderes Thema. Die Macht des Dichterwortes gegen die Apokalypse. Stefan Tontitsch und der Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien um 18 Uhr am Donnerstag hier im Kepler-Salon. Herr Professor, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Vielen Dank Ihnen fürs Kommen und verbringen Sie noch einen angenehmen Abend. Dankeschön.